HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Wir sind heute in bester Laune. Wir haben schon wieder gewonnen. Und wer ist mit dabei? Kai ist mit dabei.
Moin, moin.
Bones ist mit dabei.
Moinsen.
Ich, Muchel, bin mit dabei. Und Gato, der verweilt noch in den Staaten.
Ich glaube, der hat ein paar Sponsorendeals für unseren Podcast abgegangen.
Das wäre natürlich ja. Weltklasse. Der ist beim Super Bowl. Vielleicht rufen wir ihn nachher einfach mal an. Ich weiß gar nicht, wie spät das da aktuell ist. Entweder holen wir ihn aus dem Bett oder erwischen ihn auf irgendeiner Party. Oder schauen wir mal.
Aber das ist ja immer so der nächste Schritt, dass wenn wir so als erfolgreicher Podcast, dass wir jetzt internationalisieren und Präsenz auf solchen Events wie dem Super Bowl zeigen. Das ist ja dann jetzt, ja, das gehört dazu, ne? Wenn man so erfolgreich ist mit dem Podcast.
Ach, du, wir haben ja schon gesagt, ne, neue Technik, wir wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Gato zum Super Bowl, tausende von Euro für ein Ticket hingelegt wahrscheinlich. Ja. Ich bin gespannt. Ja, HSV gegen Heidenheim, 2-0 gewonnen. Weltklasse, oder? Es läuft bei unserem Verein.
Ja, der Sieg hat mir deshalb sehr gefallen, weil man sich den erarbeiten musste. Ne? Das waren jetzt, war mal kein Selbstgänger. Heidenheim hat clever, taktisch auch sehr gut dagegen gehalten und hatten echt gute Nadelstiche setzen können. Und ich glaube, solche Siege bringen dich als Mannschaft weiter, wenn du auch mal gegen Widerstand, die an so einem Nachmittag, der nicht ganz optimal läuft, auch mal so ein Spiel für dich entscheidest. Ne?
Wie habt ihr es denn gesehen? Wart ihr im Stadion?
Ja, also ich war im Stadion, auch das volle Programm, also früh da gewesen, spät gegangen, einfach wieder. erst war ich total enttäuscht, weil die Nordtribüne ja leer war.
Sieht komisch aus, ne?
Haben wir total geräumt, das war dann erstmal eine Enttäuschung, obwohl ja mehr Zuschauer jetzt zugelassen waren, aber dann, man merkt schon, die Stadien häufen sich wieder, füllen sich wieder und das bockt dann einfach mehr.
Ja, lass uns das Spiel mal kurz chronologisch ein bisschen durchgehen. Erste Halbzeit 0-0 war irgendwie, war aber eigentlich eine gute Halbzeit. Ne? Also ich fand, das Spiel war sehr ansehnlich, war von beiden Mannschaften relativ gut, aber trotzdem fand ich uns irgendwie klar überlegen und hatte irgendwie auch nicht das Gefühl, dass heute irgendwas an oder dass irgendwas anbrennt, dass man das Spiel irgendwie nicht gewinnt. Das hat man ja sonst bei anderen Spielen mal vom Gefühl war es irgendwie anders, dass man irgendwie dachte, oh, das fährt heute ein zäher Kick. Aber irgendwie war mir nach der ersten Halbzeit klar, ja, da fällt heute auf jeden Fall noch ein Tor mindestens. Und das ist ja der
Also dass ein Tor fällt, Entschuldigung, das Tor fällt, sah ich ähnlich, aber ich fand nicht, das ist so, du meinst ja, für dich sah es aus, als wenn nichts anbrennen würde. Also Heidenheim hatte da schon echt Nadelstiche gesetzt und auch gute Chancen. Und auch einmal Heuer Fernandes mit dem Fehlpass im Spielaufbau. Das hat Heidenheim schon clever gemacht. Also es war für mich nicht vorprogrammiert, dass der HSV das irgendwie nach Hause bringt.
Ja, also ich weiß, welche Szene du meinst von Heuer Fernandes. Aber trotzdem hat man ja irgendwie, auch wenn das immer so ein bisschen risikohaft ist und einem das Herz immer in die Hose rutscht, aber mittlerweile habe ich da gar nicht mehr so eine Probleme mit, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass sie da aus dieser Situation irgendwie wieder rauskommen und war in dem Fall auch so. Also für mich war das irgendwie...
Ich muss auch sagen, also von der Analyse her, ich finde, der HSV, das Prunkstück, auch wenn es am Ende 2-0 ausgeht, ist für mich im Moment die Abwehr. Also man wird ja in diesen Zeiten, wo der HSV so gut spielt, immer gefragt, wer ist für dich der entscheidende Spieler, wer ist besonders gut, und dann sind sicherlich gerade Kittel und Glatzel ganz weit vorne. Aber ich antworte auf die Frage immer, für mich ist im Moment wirklich unfassbar konstant Buskovic. Und das ist so ein Spieler, der, glaube ich, am meisten für die Balance im Team sorgt und für das Gleichgewicht, der einfach hinten sich reinschmeißt, unauffällig ist, seine Arbeit macht. Ich bin ein Riesenfan von ihm, ich bin aber auch ein Riesenfan von der Abwehr. Für mich zählt im Moment viel mehr, dass diese Null da hinten steht. Und wenn mal was durchgeht, wie du schon sagst, dann haben wir halt noch on top einen überragenden Heuer Fernandes. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, woran ich mich hochziehe, auch für den Aufstieg, wo ich sage, das gewinnt dir, so eine starke Abwehr gewinnt dir eigentlich am Ende die Punkte, weil du dadurch konstant bleibst, weißt du, dadurch hast du nicht mal so ein Spiel, wo du irgendwie mit zwei Toren trotzdem noch verlierst oder wo du mal dann nimmst du wenigstens einen Unentschieden mit und hast noch eine breite Brust im nächsten Spiel. Und da kann ich der Mannschaft einfach nur sagen, wie sie allgemein als Mannschaft verteidigt, aber auch wie die Jungs hinten einfach nur ackern, das gefällt mir sehr gut. Und das ist mir in der ersten Halbzeit erneut wieder aufgefallen und Bombe.
Mir hat ja auch Ludovic Reis sehr gut gefallen. Also ich fand ein sensationelles Spiel von ihm. Nico-Jan Hoekma hatte ich gesehen, war im Stadion. Der ist ja beim niederländischen Verband und hatte ein Auge auf Ludovic Reis geworfen. Und das Gefühl, oder man merkte, dass er wahrscheinlich das wusste, dass Hoekma im Stadion war und dementsprechend irgendwie noch besser gespielt hat als die letzten Spiele eigentlich. Und hat mir sehr gut gefallen. Also an dem Jungen, glaube ich, werden wir noch sehr viel Spaß haben.
Ja, ist Wahnsinn. Auch das, also das ist natürlich jetzt so der schöne Podcast und die schöne Seite des Analysierens. Wenn man dann über Wochen natürlich erfolgreich ist, dann wird ein Spieler nach dem anderen jetzt halt, aber auch zu Recht, weil wir sie auch zu Recht niedermachen, wenn sie dann einen nach dem anderen, wenn sie dann mal öfter versagen. Ich sehe es genauso wie du. Für mich ist so interessant, Reis und Kittel, die harmonieren zum Teil. Andere Theorien sagen aus, dass Reis, wenn Kittel nicht spielt, mehr Freiheiten hat. Ich finde, dass Reis im Moment die Bälle einfach unglaublich stark verteidigt und trotzdem noch laufstark ist. Also es ist verteilt. Das heißt, der spielt so in die Gassen rein, in die Lücken zwischen der Viererkette. Also der hat einen feinen Fuß, der kann auch mal einen umspielen und gleichzeitig ist der aber auch noch ein fleißiger Arbeiter. Und diese Kombo finde ich natürlich, den findest du überall auf dem Spielfeld. Also es ist keiner, den du da nur rechts siehst, sondern hinten, vorne, Mitte, links, rechts. Und da muss ich dann auch sagen, das ist vielleicht auch so ein Verdienst von Walter, der ja unglaublich stur im positiven Sinne an so seiner Stammelf oder an seiner Zusammensetzung der Mannschaft festhält. Und jetzt langsam wirkt diese Mannschaft auch verdammt eingespielt. Aber, das muss man auch sagen, es gehört auch immer Glück dazu. Du kannst natürlich auch mal irgendwie 3-4 Verletzte haben und dadurch gezwungen sein, deine Mannschaft auszutauschen. Und das ist wirklich auffällig.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr euch nochmal überlegt, zum Anfang der Saison, wie wir über Walter noch gesagt haben, oh, und er wechselt so ständig die Position durch und hat noch keine richtige Elf gefunden, davon sind wir jetzt ja meilenweit entfernt.
Also ja, ich habe fast das Gefühl, da kann im Moment auch jeder Spieler verpflichtet werden oder irgendein Trainingsweltmeister sein oder einer total scheiße spielen, der wird trotzdem nicht rausgenommen. Der hat da einfach seine Elf gerade im Kopf. Mhm.
Und da hat ja unser neuen Spieler Chuck Betatze, habe ich ihn richtig ausgesprochen, Bones?
Du kriegst das Go, ja.
hat er ja gebracht. Der hat auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben. Der merkte man richtig, der Junge wurde losgelassen, von alleine gelassen und hatte richtig Bock. Ist da gleich in die Sprints gegangen, auch am Fuß, am Ball. Ein paar saubere Aktionen. Also da bin ich mal gespannt, wenn man den ein bisschen länger sieht und nicht nur wie jetzt. Ich weiß gar nicht, wann er eingewechselt worden ist.
Ja, 24 Minuten war er drauf, ne?
Genau. Ja, und ich fand auch Wahnsinn. Also ehrlich gesagt, mir ist es auch schon in Darmstadt kurz aufgefallen. Also das scheint ein feiner Fußballer zu sein. Der hat eine Technik, sieht gar nicht so aus mit seinen runtergelassenen Stutzen da. Aber ich glaube, an dem werden wir auch tatsächlich noch viel Spaß haben. Und jetzt waren Jatta und Ali Duma wieder sehr stark, aber das sind ja Spieler, die dann vielleicht auch nicht mehr ganz so konstant sind gegen Ende der Saison. Und da so, also wenn ich mir irgendwo einen aussuchen könnte, wo ich ein Backup haben möchte, dann auf diesen Positionen.
Ja, also.
Was ich auch stark finde beim HSV, wir haben am Anfang der Saison immer gesagt, die kriegen hinten raus die Gegentore, wenn die Kondition nachlässt. Im Moment habe ich echt das Gefühl, der HSV kann dieses hohe Tempo 90 Minuten gehen, selbst wenn ein Spiel lange 0-0 steht, haben sie hinten raus echt noch die zweite Luft, um da noch Angriffe zu fahren, die vielleicht bei schwächeren Teams dann halt nicht mehr vorhanden ist. Und ich glaube, das ist allein ein großer Punkt beim HSV, dass die echt nach Walters Verständnis mittlerweile echt eine Fitness erreicht haben, die vielen Mannschaften überlegen ist in der zweiten Liga.
Total. Und Heidenheim ja eigentlich eine der laufstärksten Mannschaften in der zweiten Liga. Und da so mitzuhalten, ja.
Genau, also wir haben sogar, und das bei 59% Ballbesitz, was ja impliziert, dass man mit Ball läuft man ja weniger als ohne. Und wir haben trotzdem, sind wir mehr gelaufen. Also Heidenheim, bärenstarke Laufleistung mit 121 Kilometern als Truppe. Aber wir eben auch, sogar noch leicht mehr. Und erarbeitet, würde ich sagen, ne?
Der Sieg. Richtiger Arbeitssieg. So bockt es. So bockt es auf jeden Fall.
Genau. Ja, ich muss sagen, also oder wenn du noch was zum Spiel hast, Muchel, aber ich muss sagen, man beobachtet ja zum jetzigen Zeitpunkt auch immer mehr die Tabelle, ne? Was machen die Jungs da oben? Und das ist ja extrem spannend, weil da fallen, sind ja jetzt zwei Teams in meinen Augen rausgefallen mit Jan Regensburg, die ich immer schon prophezeit habe, dass die da nicht mit oben mit dabei sein werden.
In Paderborn, ne?
Und ich finde auch, dass klar, nach dem 5-0 musste Darmstadt sich auch erstmal schütteln. Ich sehe Pauli auch nicht ganz so lang mehr da oben. Bremen und Schalke und HSV. Ich glaube, es wird tatsächlich zwischen den drei dann am Ende ausgemacht, was ja dann zeigt, da muss ich mich auch revidieren, was einfach zeigt, dass die Hinrunde tabellarisch sowas von scheißegal ist, wo da diese Vereine zum Teil abgegurkt sind. Also das ist dann einfach so krass, wie schnell das dann mit so einer Serie geht, sich da oben festzusetzen. Wahnsinn.
Also ich bin ja dadurch, dass ich jetzt zu Hause in Quarantäne bin, konnte ich mir am Wochenende einige Spiele anschauen und habe auch Bremen gegen Hansa geschaut. Und ich muss sagen, also...
Ich auch tatsächlich, ja.
Ich fand Bremen, also Hansa war auch nicht stark, um Gottes Willen, aber ich fand Bremen auch echt erschreckend schwach. Also die hatten zwei gute Momente. Den einen trifft er natürlich sensationell, das 1-0. Und das 2-0, ja, da kann man dem Keeper auch nochmal einen Vorwurf machen, da kann man sich auch mal lang machen. Aber ansonsten war das echt schwach von Bremen. Also,
ich will keine Mannschaften da irgendwie jetzt verteidigen, die am Freitagabend da gespielt haben, aber das war auch ein richtiger Rotzacker in Rostock, ne? Also das war ähnlich wie als HSV in Hannover gespielt hat, wo wir alle dachten, wie kannst du so einen Platz in der zweiten Liga zulassen? Da kannst du ja keinen technisch sauberen Fußball präsentieren. Das Positivste war da echt noch, dass Meißner ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnte durch sein Tor in Rostock, ne?
Ja.
Also das ist ja auch für den HSV und für Jonas Bolt gut, dass er sieht, er wird auch eingewechselt. Und wenn er seine Chancen bekommt, dann scheint er sie ja auch aktuell zu nutzen dort. Was ja echt gut ist und auch Sinn der Ausleihe ist.
Und wenn wir schon dabei sind, ich meine, jetzt ist einfach alles geil. Meißner trifft gegen Bremen und versucht da irgendwie dem HSV zu helfen. Und gleichzeitig Tune, unser Ex-Coach bei der Fortuna, schlägt erstmal Schalke 2-1. Also die ganze ehemalige HSV-Gang, versucht auch alles da, den HSV zu unterstützen.
Aber zu Daniel Thune mal einmal, Jungs.
St. Pauli ist St. Pauli und der HSV ist Hamburg und der HSV ist vielleicht nicht nur Elbe und nicht nur Alster, sondern der HSV ist auch...
Und ihr wisst, gegen wen Thune am letzten Spieltag spielt, oder?
Gegen Pauli?
Gegen Pauli. Und deswegen hier nochmal den kurzen Einspieler, also Daniel Thune, das, was du damals gesagt hast, ich hoffe, dass du das am letzten Spieltag auf jeden Fall noch in der Birne hast und das wäre natürlich sensationell, wenn unser Ex-Trainer am letzten Spieltag die Zecken irgendwie so abschießt, dass sie mit dem Aufstieg sowieso nichts mehr zu tun haben dann.
Absolut, absolut.
Aber was glaubt ihr, was wäre das für ein Dreikampf, wäre das ein Dreikampf oben in der Tabelle? St. Pauli,
Bremen, ist schwierig, HSV. Weil du siehst echt, die reicht im Moment eine kleine Serie. Da hast du heute jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen in der Liga und du bist mittendrin im Getümmel. Ne? Gleichwohl ist das aber auch so eng. Ich sag mal, bis Heidenheim zähle ich das noch mit, dass das eine gute Aufstiegsgegner sind mit Heidenheim, Schalke. Aber alles, was drunter ist mit Nürnberg, ist für mich raus. Aber wenn die mal so 3-4 Spiele gewinnen, meinetwegen auch glücklich und du verlierst, 1 und spielst unentschieden, dann kannst du auch schnell wieder rausfallen da oben. Deswegen will ich mich da jetzt echt nicht festlegen. Ich meine, Bremen hat 7 Siege in Folge, die mussten auch einiges aufholen von da unten, aber haben trotzdem jetzt nur einen Punkt Vorsprung, ne, vor dem dritten.
Ja.
Das zeigt auch, diese ganze Liga ist, ich mag diese Floskel nicht, aber dieses Jahr kann wirklich jeder jeden schlagen dort, dass du auch mal gegen so eine Graupe verlieren kannst.
Also ich sehe schon so, also ich würde sagen, Bremen ist für mich im Moment tatsächlich so gefühlt die Nummer 1 mit dem Flow und dem Selbstbewusstsein, dass sie eben auch Spiele, wie du schon sagst, Muchel gewinnen, wo sie eigentlich schlecht spielen. Jetzt spielen sie wieder zu Hause. Pauli hatte für mich eine Schwächephase, da fängt jetzt die Birne an, deswegen auf die baue ich weniger und Schalke ist für mich auch noch am unkonstantesten. Also ich sehe tatsächlich im Moment Bremen und den HSV weit vorne. Ich male jetzt einmal das Szenario für den HSV auf, welches ein bisschen negativ wäre, und zwar: Du hast jetzt das erste Mal wieder einen Gegner, wo es nicht selbstverständlich von der Birne ist, dass du alles reinhauen musst, sondern wo du sagst, das ist eigentlich, muss der HSV das gewinnen, also wieder diese Selbstverständlichkeit leider an den Tag legen könntest. Und gegen Sandhausen sind wir halt schon ab und zu mal gestolpert. Das heißt, ich glaube, in Sandhausen glaubt jeder daran, dass sie den HSV wieder ärgern können. Die haben also ein sehr positives Mindset gegenüber dem HSV. Und wir spielen jetzt, ich glaube fast, wir tun uns traditionell ja immer schwerer gegen die Mannschaften in der zweiten Liga, die unten drin stehen. Und jetzt haben wir die Mannschaften, die oben stehen, auch alle solide weggearbeitet. Und jetzt müssen wir einmal beweisen, dass wir auch das gelernt haben. Ne? Das ist jetzt nochmal wieder ein Schritt nach vorne.
Also nächstes Spiel gegen Sandhausen und danach kommt Delmenhorst Bremen. Ost. Genau, ja. Also welches Spiel wäre für euch wichtiger? Also klar, gewinnen auf jeden Fall beide natürlich, aber ja. Ist es für die Berne wichtiger, so ein Spiel gegen Sandhausen zu gewinnen?
Ja, ich würde es fast anders sagen, soll es zumindest versuchen, gegen Sandhausen jetzt nicht zu verlieren, ne? Mhm. So rum, also im Unentschieden könnte ich auch leben, wenn, aber man muss man sehen, Bremen-Heimsieg wäre für mich ungemein wichtig, weil da direkte Konkurrenten, die ziehen halt immer, ne, gerade wenn du die halt nah bei dir lassen kannst oder im Falle von Bremen sogar überholen kannst, weil wir haben das deutlich beste Torverhältnis da oben. Deswegen ist ein Bremen-Sieg für mich auf jeden Fall also elementar fast, wenn du beim Aufstieg da weiter oben mitreden willst. Sandhausen, wie gesagt, Niederlage wäre unschön, aber das wäre jetzt auch kein Genickbruch. Nee.
Und Sandhausen hat sich am Wochenende natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert beim 0-0 gegen Ingolstadt. Also ja,
dann müssen wir auch das sagen, was wir früher schon gesagt haben, man muss die auch nicht stärker reden, als sie sind. Es lag ja meistens am HSV, dass die den Kampf nicht angenommen haben. Im letzten Jahr, wo Sandhausen aus der Quarantäne kam und alles reingeworfen hat gegen den HSV im ersten Spiel und der HSV einfach dieses Spiel nicht angenommen hat bis zur 75. oder so. Das sind halt die Spiele gewesen, wo wir Punkte gelassen haben. Gegen Hannover in 3-3 in 30 Minuten, 3-0 aus den 30 Minuten verspielt. Gegen Aue in der Hinrunde jetzt ein 1-1 mit grausamem Fußball. Das sind die Punkte, die einem dann wehtun. Gegen die Plätze 1 bis 3 bist du immer heiß. Und gerade, weil wir in der Rückrunde die Spiele zu Hause haben.
Ich fange auch bei mir selber an. Ich fahre wahrscheinlich nach Sandhausen. Ich bin jetzt in der Phase, genau. Der HSV muss unterstützt werden. Steht noch nicht zu 100% fest, aber sieht gut aus. Und in Darmstadt war ich ja auch. Und habe mir gesagt, es muss jetzt mal wieder mehr auswärts beim HSV was gehen. Und ja, volle Unterstützung von mir.
Auf Instagram, HSV, meine Frau, haben uns natürlich auch wieder einige Nachrichten erreicht und ganz viele von euch fragen, was ist jetzt eigentlich mit den Zuschauern, was ist erlaubt, wie viele dürfen bei den nächsten Spielen dabei sein, da ändert sich ja quasi stündlich einiges und ich habe hier mal ein bisschen nachgeschaut, also gegen Bremen startet morgen um 10 Uhr der Vorverkauf, das heißt alle, die einen Dauerkartenpfand hinterlegt haben, dürfen morgen ab 10 Uhr ihre Karten kaufen. Aktuell sind 10.000 Zuschauer erlaubt, nur Sitzplätze. Wie Kai ja vorhin schon sagte, irgendwie Nordtribüne war komplett leer. Sieht auch total scheiße aus, ne? Also so diese leere Tribüne.
Ja, die hatten sich jetzt nicht mal mit irgendwelchen Sponsorenbannern abgehangen. Das war einfach nur eine graue Betonwand. Das war echt nicht hübsch.
Genau. 2G plus, Maskenpflicht, same, keine Personalisierung. Und jetzt das Wichtigste, Jungs, Bier ist erlaubt. Also auf jeden Fall noch ein Grund mehr, wieder ins Stadion zu gehen. Bier ist erlaubt. Und
sehr gut.
Günstigste Ticket ab 34 Euro. Das sind so mal die Hard Facts. Und dann kamen ja heute die ersten Nachrichten, dass ab 4. März die ersten Lockerungen erlaubt werden sollen. Das heißt, dann könnten mit 25.000 Fans wieder im Stadion gerechnet werden. Leider ist das bei uns mit den Heimspielen, fällt das erst auf den 12.3. gegen Aue. Das heißt, gegen Aue stehen die Prognosen ziemlich gut, dass dann wieder 25.000 Fans im Stadion sein dürfen. Und ab 20. März soll es dann weitere Lockerungen geben. Also dann wird vermutet, dass dann auch wieder das Stadion in voller Mannstärke und mit 60.000 Kehlen, irgendwie Gegröhle, die Mannschaft supportet werden kann. Und dann natürlich auch hoffentlich wieder mit der aktiven Fanszene. Ich habe vorhin nur die Jungs angeschrieben, habe noch keine Rückmeldung bekommen. Aber sobald wir da irgendwas hören, wie da die Entwicklung ist, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und ja.
Ja, morgen soll es ja nochmal so ein von 100.000 Corona-Gipfel mittlerweile geben. weil jetzt auch die Zahlen oder die R-Werte oder was auch immer da maßgeblich ist, mittlerweile alles rückläufig ist. Überlegt man jetzt schon, ob man da jetzt nicht schon schneller diese Dinge ein bisschen fallen lässt oder lockerer angeht, dass eventuell auch schon vor Aue, also gegen Bremen, vorsichtig erhöhte Zuschauerzahl zugelassen ist. Ne? Mhm. Schön wär's.
Und Bremen tut sich ja auch nicht schwer mit neuen Skandalen. Na, Skandalen sind es vielleicht nicht, aber sie haben gerade mit Frank Baumann verlängert. Und da kann man unseren Nachbarn ja nur gratulieren. Mit dem machen sie nichts falsch. Haben sie die letzten Jahre ja auch super Erfahrungen gemacht. Also aus der ersten Liga runter in die zweite Liga. Also mit Frank Baumann zu verlängern, kann für uns als HSV-Fans nur positiv sein. Also
man liest ja viel auch in den Foren vom HSV, dass alle sich immer freuen, dass Gramotzes noch bei Schalke ist und alle sagen, er braucht noch 3-4 Spiele, er muss da bleiben. Solange mit Gramotzes sind die einfach schwächer. Und man wünscht es sich tatsächlich. Ich hätte schon Schiss, dass wenn da jetzt ein Trainerwechsel ansteht, Schalke nochmal so eine kleine Serie hinlegt. Also ich bin auf Schalke, haben sich Trainerwechsel in letzter Zeit nicht so bewährt. Da war immer, da kriegst du die Mannschaft irgendwie nicht so gegriffen, aber trotzdem, mir wäre es lieb, wenn sie, ich bin bei den Fans, die das in den Foren schreiben, haltet an Gramotzes fest, dann seid ihr weiterhin unkonstant.
So, und ich werde jetzt mal Gato mal anrufen, mal schauen, ob wir den an die Strippe hier bekommen. Der müsste ja jetzt gerade irgendwo in L.A. sein. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Hat da jemand eine Ahnung?
Muchel.
Hey, Gato!
Muchel.
Na, kannst du uns hören?
Ja, jetzt kann ich euch hören.
Du bist live!
Du bist live bei uns hier im Podcast. Wir haben dich gerade mal angeklingelt. Wie spät ist es bei dir? Wo bist du?
Perfekt. Wusste ich gar nicht, dass es live ist. 9.56 Uhr. Und ich habe gerade gegen Fleming hier so geil Venice Beach Paddeltennis gespielt.
Ah.
Im Glatzl-Trikot natürlich.
Natürlich.
Gib mir mal ein Foto hinterher.
Stark. Wo warst du? Du warst beim Super Bowl. Wie war's? Erzähl mal kurz. Hast du eine HSV-Fahne aufgehängt?
Nee, leider tatsächlich nicht. Aber natürlich sonst irgendwie alles am Start gehabt, aber Super Bowl wirklich so krass geil. Also wenn man irgendwann mal die Chance hat, das zu machen, Tickets natürlich echt im vierstelligen Bereich, muss man sagen. Ist halt schon teuer, aber ist unglaublich. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es jetzt nicht in L.A. gewesen wäre. Glaube ich, weil hier hat echt alles gepasst. Ich war noch nie da. Es war 28 Grad Sonne, geile Stadt. Und war einfach echt absolut oberkrass.
Sag mal, und hast du da ein paar andere HSV-Fans?
Ja, ich kann mal ganz kurz erzählen, wie es abgelaufen ist gestern, wie man sich das ein bisschen vorstellen kann. Also, wir sind mit dem Shuttle hingefahren, so U-Bahn, S-Bahn ist ja irgendwie alles ein bisschen schwierig in L.A. Davor, das ist halt ein Stadion, 70.000, ein komplett neues Stadion. Muchel, das haben wir auch geschrieben, das war 5 Milliarden teuer. Ich habe dann auch gehört, das Stadion hat 2,5 Milliarden gekostet und die ganze Anlage, das ganze Areal drumherum, auch nochmal 2,5 Milliarden Dollar. Und das Krasse ist, das Stadion ist halt mega. Aber das ist wie in so einem Vergnügungspark. Also das Gefühl, als wenn in Disneyland so ein Stadion stehen würde. Davor ist ein großer See, dann ist da die Fanzone, dann haben die so eine Konzertbühne aufgestellt, aber also richtig krass groß. Und das ist irgendwie so Wycliffe Jean und keine Ahnung was aufgetreten. Also alles mit dem Ticket sozusagen. Ich dachte halt, wie beim HSV, man geht ins Stadion rein und dann ist man im Stadion. Aber man ist echt in so eine Fanzone reingegangen und dann war alles da. Es war richtig geisteskrank. Und dann vom Spiel die Hymne natürlich, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wie man es sich vorstellt, wirklich die Amerikaner stehen alle, für die ist das Größte. Und dann muss man sich vorstellen, da werden dann echt so die ganzen Military Service und so halt eingeblendet und alle applaudieren und jubeln. Und also man muss sich das mal vorstellen, wenn im DFB-Pokal irgendwie die Bundeswehr eingeblendet worden wäre und alle irgendwie aufstehen und so jubeln. Also ich finde es irgendwie cool, ne, weil es muss so respektiert werden und wie geil das Image sozusagen so von denen dann ist auch. Und es ist ja auch echt was Cooles, was sie sozusagen so fürs Land ja irgendwie tun. Aber es ist schon irgendwie, alles eine Riesenshow. Und das Spiel war krass. Also die Rams haben ja knapp gewonnen. Es war echt geil, weil es halt so mega spannend war. Aber was auch interessant war, war die Bengals, die gegnerische Mannschaft. Die war ja quasi das Auswärtsteam. Und die Rams, also LA Rams, hatten glücklicherweise quasi ein Heimspiel. Quasi Finale dahorm. Und aber es waren mehr Bengals da und es war auch lauter von der Stimmung, weil die LA Rams halt so ein neueres Team sind und dann noch nicht so die mega Fanbase halt irgendwie so ist. Oder noch nicht so die Ultras. Ne? Aber das ist generell halt anders, das finde ich auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, Muchel, du kennst ja vom Fußball auch auswärts, ne? Mhm. Da geht's immer derbe ab, Pyrotechnik, irgendwie ein Mob marschiert und so. Und hier ist echt Fehlanzeige. Also
da muss die Show gemacht werden, ne?
Ja, genau. Also die sind auch so dafür, aber das ist jetzt nicht so der Block irgendwie, selbst im WM-Finale ist ja, wenn es schwierig ist, Karten zu bekommen, dann gibt's da ja so der Deutschland-Block oder der, was weiß ich, so Brasilien-Block, so, wo dann die Stimmung ist. Und hier ist alle sitzen so auseinander dann Autokorse so halbherzig irgendwie. Es haben sich schon alle gefreut, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie, ich meine, wenn der HSV irgendwie den DFB-Pokal die Meisterschaft gewinnen würde, dann würde die Alster brennen oder fackeln, irgendwie sowas irgendwie. Und würde irgendwie noch nebenbei eine Schlägerei mit den gegnerischen Fans geben und keine Ahnung was. Aber hier echt einmal nichts, aber
Und wie ist das jetzt so? Wie ist das jetzt so am Tag nach dem Super Bowl? Ist dann irgendwie alles wieder Daily Business und man bekommt davon nichts mehr mit und es ist so abgehakt? Oder ist es jetzt in der Stadt immer noch so, dass du immer noch das Gefühl hast, ah, geil, gestern war Super Bowl, hier brennt immer noch irgendwie die Hütte und alle sind immer noch total im Super Bowl Fieber?
Nee, ist tatsächlich alles ein bisschen normal. Also wir sind jetzt auch nur im Venice Beach, ne? Fahren jetzt nicht durch die Stadt rum, aber LA ist so krank groß mit 20 Millionen Einwohnern, dass das eh sich ein bisschen verläuft. Und das war auch echt nicht so, also ich fand zum Beispiel so bei Olympia war die ganze Stadt elektrifiziert und war so ein Vibe in der City. Und hier war es nicht so krass. Also ehrlich gesagt hat man hier auch so am Spieltag oder vorm Spiel oder am Freitag so ein paar Mal mit einem Trikot gesehen irgendwie, aber nicht so richtig. Und wir sind ja auch eher in den touristischen Orten so. Und da ist so normalerweise immer Highlife. Also das ist tatsächlich nicht ganz so krass, aber halt auch bei der Größe. Es ist halt auch so, dass sich das ein bisschen halt hier auch verläuft.
Also das kann man, glaube ich, safe versprechen, sollten wir in den DFB-Pokal, ins DFB-Pokalfinale kommen. Dann wird die Stadt hier brennen. Ich glaube, die Leute werden wochenlang nur im Trikot rumlaufen und da wird nach dem DFB-Pokalfinale, glaube ich, werden die Wochen des HSV-Sieges sein. Und ja, ich glaube, das lebt
also
und feiert man hier anders.
Ja, voll. Und glaube ich auch, dass auch das Gute ist, auch der Unterschied, muss man sagen, der positive Unterschied zu den USA, von Europa, von diesen ganzen Fußballgeschichten. Also es ist geil, dass in der NFL mit Show und Halftime und so aufgezogen wird, aber irgendwie real auch beim Fußball mit den Fans und Pyro und Trommeln und so. Das ist halt keine einzige Trommel da und sowas halt. Und aber man muss wirklich sagen, wenn man mal überlegt, so einen Trip zu machen oder auch, ob man jetzt auswärts da zum HSV hinfährt oder so, ist es immer geil. Es lohnt sich. Also wenn man irgendwie manchmal den Cent dann noch oder die Euros aufbringen kann, und dann irgendwie mal auf der anderen Seite zurücksteckt. Also sowas sind echt so geile Erinnerungen, die man jetzt echt ein Leben lang hat und so geile Fotos. Also es ist schon, ich war erst auch ein bisschen unsicher, aber jetzt im Nachhinein echt alles richtig gemacht.
Top, richtig geil.
Ja, geil, Jungs, dann wünsche ich euch irgendwie viel Spaß. Ich spiele jetzt hier mal gleich die zweite Runde Paddel. HSV habe ich leider echt nicht gesehen, es war mitten in der Nacht irgendwie und zwar nur gewonnen, aufgewacht und dachte, boah, geil, es läuft ja alles ultra geil.
Auf jeden Fall.
Mal Bremen und Pauli verkacken, aber gut, darüber sprecht ihr ja. Und dann,
spätestens in zwei Wochen wird Bremen verkacken, ja.
Ja, das wird so geil, das Spiel, ne? Am Sonntag leider, aber egal, ob da.
Aber sag mal kurz, dieses Paddeltennis, ist das, was der HSV im Trainingslager gespielt hat?
Ja, genau, also hier ist halt ohne diese Wände sozusagen, ja. Rechts und links, sondern einfach wie so ein Tennisfeld auf Hardcourt. Das ist halt so stylisch hier. Hier ist echt halt. In Venice, sind die Paddelplätze so öffentlich, kannst du einfach hin, so musst deine Sachen selber mitbringen, direkt am Strand. Nebenan sind diese Basketball-Courts, auch so echt sechs Stück, so auf Beton für Street-Basketball, wie so in dem Film Weiße Jungs bring's nicht, kennt ihr den?
Ja.
Mega geil. Und daneben ist dann so hier dieser Muscle Beach, so, wo sich dann alle aufpumpen. Hm. Das ist gestört, das ist wie in so einem Film, aber herrlich.
Geil, geil.
Hat man mal Haken dran und erlebt, ne?
Ja,
dann, aber nach Hause kommen, nach Hamburg ist dann doch wieder das Geilste.
Auf jeden Fall.
Wisst, wie es ist.
Gut, Gato, dann viel Spaß noch in Venice Beach und Grüße und nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Tja, was für ein Jet-Set-Leben, ne?
Ja, ja, ja.
Unser Robert Geis, der Gato. Mega spannend. Cool. Also ich würde auf jeden Fall mega gerne auch mal da beim Super Bowl-Finale sein, aber bei den Preisen, boah,
das. Ja, aber geil, dass du auch ein kleines Stück HSV beim Super Bowl war.
Auf jeden Fall.
Gato hat die Fahne hochgehalten.
Eine Sache habe ich noch hier auf meiner Liste stehen. Meffert und Haier, beide 4 gelbe Karten und drohen gegen Bremen auszufallen. Was sagt ihr? Wichtig, sich jetzt gegen Sandhausen eher zu schonen oder scheißegal und im Zweifel ist man dann gegen Bremen nicht dabei?
Haier, ist schwierig, weil Haier nimmt gerne mal so ein taktisches Foul in Anspruch, ne, wo man schnell eine gelbe Karte bekommt. Meffert weiß ich nicht, ob der wirklich, der kann auch durch keinen Zombie, glaube ich, adäquat ersetzt werden. Haier würde mir schon wehtun rechts hinten, gerade weil die Viererkette sehr gut ineinander greift aktuell. Also
ich finde, man darf so nie rangehen. Ey, die sollen alles reinhauen gegen Sandhausen, was sie haben. Nur wenn du da 100% abrufst, kannst du gewinnen. Ich nehme dann gerne die 3 Punkte und sage dann nach dem Bremen-Spiel ja. Und es hätte schade, dass wir verloren haben. Meffert hätte uns geholfen oder so, aber ich glaube, das ist der Anfang vom Ende, wenn du gegen Sandhausen so sagst, ja, in dem Zweikampf lieber mal clever zurückhalten. Also deswegen, come on, lass die Jungs sich da voll reinhauen, und wenn sie da gerade so heiß sind, dass sie da einen umgrätschen müssen, dann ist das in dem Moment auch ein geiles Zeichen an die restliche Truppe, und Hauptsache, wir holen da irgendwie auf Biegen und Brechen 3 Punkte aus Sandhausen.
Auf jeden Fall. Ja, Jungs.
Ich hab noch ein kleines Gerücht. Und zwar, es gibt einen Verteidiger, einen 20-jährigen Deutschen, der im Moment bei KV Ostende spielt in Belgien. Und da ist der HSV anscheinend schon öfter dran gewesen. Ist ein junger Innenverteidiger, 20 Jahre alt. Und
Hab ich gehört.
Die Gerüchte steigen, und da scheint was dran zu sein.
Der soll so mega schnell sein. Der soll von der Geschwindigkeit her noch schneller als Jatta und Alidou genau sein. Ne?
Also er spielt bei Ostende, aber Red Bull Leipzig. Und ja, Schalke war auch schon dran anscheinend. Und HSV und Schalke sind da vorne dabei.
Ist ja jetzt nicht zwingend die Position, wo wir sagen, da haben wir Bauchschmerzen und da müssen wir uns verstärken, aber ja, wenn so ein Talent auf dem Markt ist.
Vor allem, weil Ambrosius ja auch noch zurückkommt, ne? Aber.
Ja, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ob Ambrosius überhaupt noch der Spielertyp ist, der wirklich so in unsere Elf passt, ne?
Genau, und da muss ich dann auch dazu erwähnen, also wir haben, rate mal, wer der toll, also Wagnumann ist, boah, ob man mit dem so planen kann, das ist ja unser zweiteuerster Spieler im gesamten Kader mit 3 Millionen und ist jetzt so ewig verletzt, und ob man da sagt, man traut zum 21-Jährigen nach so einer langen Verletzungspause wieder was zu, ist ja auch fraglich. Und dann rate mal, wer der teuerste Spieler im gesamten HSV-Kader ist aktuell, mit Abstand.
Oder der wertvollste, sagen wir es mal so.
Vuskovic, glaube ich, ne?
Genau, weil einfach jung und ja, aber auch geliehen. Also du hast da schon, das ist so ein Jeckel, also Frederik Jeckel heißt der Spieler von Ostende, den brauchst du in der Hinterhand, falls da mal 1-2 Transfers oder die Leihe mit Vuskovic dann irgendwie nicht verlängert wird. Da brauchst du dann auch einen, den du schon lange in der Hinterhand hast, ne?
Beziehungsweise
du schon
vorher
mal ein bisschen gegraben hast.
Bei Vuskovic haben wir ja die Kaufoptionen. Also
genau.
Die könnten wir ja ziehen. Ich glaube, automatisch muss sie gezogen werden, wenn wir aufsteigen, oder Bones? Bist du da...
So genau kenne ich den Vertrag nicht. Die meisten sind aber so ausgeschaltet, dass halt bei Aufstieg die Kaufoption greift. Mhm. Aber es kommt auch langsam wieder die Zeit jetzt, Anfang März, wo du auch langsam Kontakte knüpfen musst für Sommertransfers. Ne? Und das weiß auch Jonas Bolt. Und da musst du zumindest mal, glaube ich, schon die ersten Anfragen jetzt rausschicken. Weil im Sommer laufen immer viele Verträge aus. Und es bringt nichts, wenn du erst abwartest, ob du hoch oder runter gehst und dann im Juni anfängst, dich auf Spielersuche zu begeben. Dann sind die besten Angebote vom Markt schon längst weg und dann wird es auch für den HSV wieder schwierig, da was zu holen. Ne?
Ja, und ich bin da ja ganz empfindlich und sensibel. Ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn du so ein paar Spieler hast, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich nächste Saison spiele. Das heißt, falls wir nicht aufsteigen, habe ich jetzt nicht so das Problem oder weiß gar nicht, ob ich dann in der ersten Liga überhaupt dabei bin. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten jetzt irgendwie klar signalisiert, ey, hör zu, bei Aufstieg bist du hier am Start und so weiter, dass da jetzt nicht am Ende der Saison dann auf einmal Leistungsschwankungen oder so reinkommen, weil der Spieler nicht mehr bei der Sache ist. Oder weil der Spieler schon einen Vertrag mit einem anderen Verein ausgehandelt hat. Ne?
Hatten wir ja auch in der letzten Saison.
Ja.
Zum Abschluss habe ich noch hier noch eine Nachricht, die bei Instagram, die wir bekommen haben, die muss ich einfach mal vorlesen, weil die eigentlich mega geil ist. Hallo Jungs, habe Ende November bzw. Anfang Dezember euren Podcast entdeckt und mir gedacht, ich kann ja nicht mittendrin anfangen, und so habe ich alle 209 Folgen nachgehört und es war mega geil, mit so vielen Erinnerungen und Flashbacks, noch in der ersten Liga und dann das Kapitel zweite Liga, ich verfolge den HSV so gut wie möglich aus Österreich, aber durch euch, finde ich, bin ich noch näher dran. Ich habe euren Podcast lieben gelernt, egal beim Laufen oder bei der Arbeit, im Rettungsauto, immer heißt es HSV meine Frau. Ihr seid einfach top, macht weiter so, mit freundlichen Grüßen aus Österreich, Lukas Kogelbauer. Lukas, vielen Dank für diese Nachricht und dass du alle 209 Folgen dir angehört hast, also Respekt. Ja, so bockt es.
Ja, ohne verrückt zu werden, ne? Also wir haben ja auch teilweise auch völligen Stuss von uns gegeben. diese Muße, ohne in der Klappe zu landen, ist echt auch ein bisschen spaßig. Auch alle Ehren wert und vielen, vielen Dank. Und ja, das ist ja auch ein Weg, den wir auch seit 5 Jahren gegangen sind bisher von der ersten Liga, wo, wie gesagt, alle Emotionen vertreten waren. Ne? Und macht es wie Lukas, hört euch das an, wenn es euch gefällt, schreibt uns gerne.
Auf jeden Fall. Ja, das war doch mal wieder eine Folge, die gebockt hat. Es schockt ja sowieso zurzeit grundsätzlich jede Woche, weil wir immer geile Spiele haben, Siege einfahren und dem Aufstieg immer ein Stückchen näher kommen.
Ja, schockt. Absolut. Ich bin auch diese Saison echt positiv überrascht, muss ich sagen. Man hat sich dann doch irgendwie anscheinend über die Jahre ein bisschen weniger erwartet und ist jetzt doch irgendwie, weiß nicht, ist man, ich bin so grundzufrieden. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt das erste Mal auch, und das hatte ich lange nicht mehr, wenn die jetzt gegen Sandhausen verlieren, dann ist es für mich auch irgendwie so legitim. Man kann nicht immer gewinnen. Deswegen bockt schon im Moment. Auch mit dem DFB-Pokal. Das ist einfach sensationell, die Situation.
Dann haben wir unsere Tippkick-Liga noch. Bones, ich weiß jetzt auch, warum du eigentlich nie was dazu sagst.
Ja, das Wochenende war nicht der Rede wert. Ne? Also, ich hatte teilweise 3-4 Wochen in Folge, wo ich immer so zweistellig gepunktet habe. Aber ich glaube, letzte Woche war ich bei 8, so wie Gato. Ich glaube, dieses Wochenende sogar nur 3, glaube ich.
3 Punkte, ja.
Ich glaube, ich hatte nur einmal die Tendenz beim Freitagsspiel irgendwie richtig. Bei Nürnberg, glaube ich, meine ich irgendwie. Nee, beim Aue-Spiel, ne?
Da
hatte ich 2-1 statt 3-2 getippt.
Das kann gut sein, ja.
Aber sonst wirklich alles in den Sand gesetzt.
Ja, läuft. Läuft. Buxtemann, Takahara hat einige Plätze oben gut gemacht. Der hat 19 Punkte gemacht, Weltklasse, und ist damit auf den 3. Platz gerutscht. Und Annalena ist mit ihrem 1-2-2-1 Move auch wieder einen Platz nach oben gerutscht. Also, ja, auch das läuft. Gato, weiß ich gar nicht, wie viele Punkte der gemacht hat, auch nicht so viel.
Ja, ich glaube, Gato läuft mittlerweile auch unter Ferner liefen.
Ja, 7 Punkte.
Ja.
Also, ja. Da werden wir uns nicht mit Ruhm und können mit unseren Punkten hier bei Tippkick, aber ja, was soll's. Ansonsten, Tippico, habe ich die Quote hier gar nicht so schnell parat. Da ist ja Gato als professionierter Wetter deutlich versierter als ich.
Ja, ich weiß nur, dass sie, und das finde ich, macht doch Hoffnung gegen Karlsruhe im DFB-Pokal. Was schätzt du, Muchel? Wie hoch ist die Quote auf den HSV?
1,73.
Ich finde eine relativ hohe Quote, weil sie vor allen Dingen auf Sieg Karlsruhe 4,5 ist. Das heißt, wir sind da ganz klar der Favorit und wow, wann hat man schon mal so eine Chance? Und ich meine, wir reden hier über ein Viertelfinale, ne?
Und jetzt habe ich hier auch die Quoten vom Wochenende für Sandhausen. Was tippt ihr? Was glaubt ihr?
1,7.
Ich sag 1,4 HSV.
1,65.
Ah,
immer Kai.
Ja, das ist Musik in meinen Ohren. Auch ich habe auf den HSV gesetzt. Ich habe dieses Wochenende abkassiert. Ja.
Hätte ich auch gerne, bei mir leider nicht. Bei mir, also ich habe auch auf dem HSV gesetzt, aber da sind andere Sachen nicht reingegangen. Leider, leider.
Naja.
Doppelpack Kittel, das wäre es gewesen.
Ja. Gut. Er schießt die Elfermuchel. Ist doch klar.
Aber es gab kurze Diskussionen mit Glatzel. Ich glaube, man war sich nicht ganz so einig, wer schießen soll. Aber
wenn du schon so redest, hast du schon auf Glatzel Torschütze gesetzt, ne?
Ja, habe ich.
Aber da kannst du keinen Vorwurf machen.
Ja. Nein. Nein.
Sehr schön.
Am Ende zählen die 3 Punkte. Jungs, in diesem Sinne nur der HSV. 3 Punkte gegen Sandhausen. Kai, geile Fahrt nach Sandhausen. Uns hat auch Kai noch geschrieben bei Kai K-Boot bei Instagram. Wenn jemand von uns da ist, dann gibt's ein Bierchen. Wir werden euch connecten und dann könnt ihr ein Bierchen trinken.
Sehr gut.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Ich freue mich. Ciao, ciao.